Caritalks.
Caritalks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
Die JVA ist ein Ort, wo der Inhaftierte eigentlich die Selbstbestimmung aufgibt.
In jeder JVA einfach versuchen weiterzumachen, einfach dran denken, es geht irgendwie weiter.
Ja, auch der Inhaftierte muss sich auf jemanden verlassen können.
Das gibt natürlich Raum, wirklich das, was einen wirklich bedrückt, auch frei zu äußern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Reihe Caritalks. Ich bin Pia Klinkhammer, Pressereferentin beim Kölner Diözesan Caritas Verband. Und ich sitze heute nicht etwa in einem Studio, sondern an einem ganz besonderen Ort, quasi hinter Gittern, nämlich in der JVA Remscheid. Bei mir sitzt Ulrich Sander, der tatsächlich freiwillig hier hingeht, nämlich als ehrenamtlicher Begleiter eines Inhaftierten. Der Inhaftierte selbst ist auch heute bei uns und außerdem noch Martin Böller, Seelsorger hier in der JVA Remscheid. Und gemeinsam wollen wir darüber sprechen, wie wichtig die Begleitung von Inhaftierten ist. Hallo an Sie drei.
Hallo.
Ja, hallo.
Herr Sander, fangen wir mal mit Ihnen an. Sie sind eigentlich wohlverdienter Ruheständler. Sie waren berufstätig als Sachverständiger beim TÜV Rheinland, haben 10 Jahre lang als ehrenamtlicher Richter am Landgericht Wuppertal gearbeitet. Wie kamen Sie dazu, sich ehrenamtlich in der straffälligen Hilfe zu engagieren?
Ja, das Problem war erstmal der Ruhestand. Wenn Sie nach so rund 40 Dienstjahren auf einmal da stehen und gar nichts mehr haben und keine Aufgabe mehr haben, ist es natürlich recht schwierig, seine Freizeit zu gestalten. Und dann kam eben halt der Gedanke, ich möchte was tun. Und habe mich an die Brücke e.V., es ist ein Verein, der Ehrenamtler vermittelt, gewendet und habe geguckt, welche Möglichkeiten es gibt. Und da wurde unter anderem der katholische Gefängnisverein Bergisch Land genannt, der also Ehrenamtliche sucht, die in einer JVA Gefangene oder Inhaftierte betreuen. So, durch meine Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter, der ich auch heute noch nachgehe, war natürlich das Interesse da, wie sieht das eigentlich da aus, wo du Leute hinschickst? So, und damit war der Gedanke eigentlich geboren, einen Lehrgang bei dem katholischen Gefängnisverein zu machen, um ehrenamtlicher Betreuer zu werden. Und so bin ich hier hingekommen.
Hatten Sie denn Berührungsängste? Das ist ja jetzt hier kein Ort, wo man so unbedingt gerne hingeht und sich da länger aufhält, oder?
Ja gut, erstmal zu Beginn des Lehrgangs bei dem katholischen Gefängnisverein stand natürlich ein großes Fragezeichen. Wie sieht das überhaupt aus? Wie läuft das ab? Wir sind dann auch im Rahmen dieser Ausbildung auch in Gefängnisse reingegangen. So hat man das erste Prozedere, das Einlassprozedere schon mal kennengelernt hat. Und ansonsten bin ich ein recht furchtloser Mensch. Ich traue mir zu, ein bisschen Menschenkenntnis zu haben, auch mein Gegenüber einschätzen zu können. Und ich habe da also keine Berührungsängste gehabt.
Wie läuft das dann konkret ab? Wie muss man sich das vorstellen? Wie sind Sie jetzt in Kontakt mit dem Inhaftierten gekommen, der hier bei uns sitzt?
Das läuft über den Seelsorger. Der Seelsorger hat ja nun einen engen Kontakt zu allen Inhaftierten und da, wo er die besondere Notwendigkeit sieht, einen Kontakt herzustellen, da kriegt man einen Vorschlag, dann gibt es ein erstes Gespräch, ein erstes Treffen in der JVA, in einem Besuchsraum zwischen dem Inhaftierten, dem ehrenamtlichen Betreuer und dem Seelsorger. Man checkt sich ein bisschen ab, man lernt sich kennen und alle haben dann die Möglichkeit zu sagen, ja, wir wollen weitermachen oder das passt nicht, ich möchte das nicht.
Wie war das für Sie? Dann frage ich mal den Inhaftierten.
Ja, bei mir war es also so, ich hatte vorher eine andere Betreuerin in Wuppertal, die ist dann aber schwer erkrankt und nach einer gewissen Zeit konnte sie gar nicht mehr kommen. Das war aber auch schon, das möchte ich einfach mal sagen, diese Betreuerin, wir haben uns einfach mal kennengelernt, da war ein Blickkontakt da und da hat es gepasst und dann haben wir uns immer, hat sie das, die Sache als Betreuer übernommen im Endeffekt. Irgendwann wurde sie schwer krank und dann ging das nicht mehr. Dann habe ich eine ganze Zeit gewartet und dann kam der Herr Böller auf die Idee, ich habe da jemanden für Sie und dann kamen wir hier in Kontakt in diesem Raum Und ja, ich glaube schon, auch schon beim ersten Mal hat man sehr schnell gemerkt, das könnte schon ganz gut passen im Endeffekt.
Wie checkt man sich denn da ab beim ersten Mal? Worauf kommt es denn an? Wie, wenn Sie sich erinnern an Ihre erste Begegnung?
Das ist, glaube ich, so wie, ich glaube, wie es bei vielen Sachen ist, einfach, wenn man einen Menschen sieht, ob man mit ihm kann oder nicht. Also das ist, glaube ich, wirklich so. Und ja, das hat gepasst und wir kommen eigentlich aus der gleichen Branche, wir sind auf dem gleichen Leistungsniveau und das ist natürlich schon ideal, wenn Sie als Gefangener mit einem Betreuer reden oder als Gesprächspartner, das, den Ausdruck höre ich viel lieber, wo man im Endeffekt auf der gleichen Ebene ist in Bezug von Beruf und so weiter, ne?
Die Zeit, als Sie keinen Gesprächspartner hatten, hat Ihnen schon was gefehlt? Haben Sie das gemerkt?
Ja, die Frau wusste man ja nie, ob sie wiederkommt, ob sie nicht wiederkommt. Sie war schwer krank. Und dann habe ich mit dem Herrn Böller öfters Gespräche geführt. Die führe ich auch so alle 2 Wochen im Schnitt. Und das ging dann schon. Man muss ja einfach in jeder JVA einfach versuchen, weiterzumachen. Einfach dran denken, es geht irgendwie weiter und nicht depressiv werden und nicht sich da irgendwo in seiner Zelle zu verkriechen, das bringt nichts, das funktioniert nicht. Also die Zeit habe ich eigentlich auch noch so einigermaßen ganz gut überstanden. Es ist natürlich besser, wenn man jemanden hat, eine zusätzliche Gesprächsperson. Und es sind eben auch andere Personen hier im Hause, wie meine Psychologin, mit der kann ich sehr gut, da kann man auch sehr genau, und auch mit der Anstaltsärztin damals. Das sind so die 4, 5 Personen,
okay,
die ein Vertrauen von meiner Seite und ihrer Seite haben. Die haben ja auch eine Schweigepflicht in gewisser Hinsicht. Und das funktionierte auch. Die Zeit habe ich auch einigermaßen gut überstanden, das reicht.
Was ist denn das Besondere in den Gesprächen mit dem Herrn Sander? Oder worüber sprechen Sie überhaupt so, wenn Sie sich sehen?
Ja, er hilft mir manchmal bei Sachen, wie zum Beispiel, ich habe eine verhältnismäßig lange Strafe. Und wenn ich rauskomme, muss ich mir natürlich wieder ein Fahrzeug holen und so. Und die Problematik ist einfach, ich habe immer Fahrzeuge gefahren mit, also Versicherungen gehabt, die im Endeffekt die Prozente runtergefahren sind. Da brauchen Sie jemanden, der mit der Versicherung redet, damit die, wenn Sie rauskommen, dass Sie nicht mit 200% anfangen, sage ich einfach mal, sondern da, wo Sie gerade wenig Geld haben, dass Sie, sagen wir mal, mit den 30%, wie es damals war, anfangen können. Das sind so typische Beispiele, wo der Herr Sander mir ziemlich schnell bei geholfen hat. Ne? Mhm.
Sie noch ein Beispiel, Herr Sander, was so Gesprächsthemen sind?
Ja gut, das ist alltäglich. Also ich sag mal, im Laufe der Zeit, wir kennen uns jetzt so knapp 2 Jahre.
Das stimmt nicht.
Nee?
Das ist so, ich habe ein Hörgerät normalerweise. Mhm. Und die von Gerst haben gesagt, das Ding ist über 3 Jahre alt. Mhm. Und sie waren noch nicht da, das war in dem Zeitpunkt, wo das gerade kam. Das ist über 3 Jahre.
Ja, dann sind es jetzt 3 Jahre sogar schon. Man lernt sich natürlich kennen. Es gibt immer mal wieder, ich sag mal, Phasen. Ich versuche also relativ regelmäßig die Besuche zu machen. Weil für mich als Ehrenamtler ist ein Stichpunkt sicherlich Verlässlichkeit. Ja, auch der Inhaftierte muss sich auf jemanden verlassen können. So, die JVA ist ein Ort, wo der Inhaftierte eigentlich die Selbstbestimmung aufgibt. Und wenn er dann einen ruhenden Pol hat, der pünktlich und regelmäßig kommt, ist das für ihn sicherlich ein Haltepunkt. So, und da spricht man natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel in Urlaub fahre, bin 3 Wochen in Urlaub, dann sage ich, ich kann also in 14 Tagen nicht kommen, weil ich bin in Urlaub. Wo geht es denn hin? Ja, gut, ganz normales Interesse. So, und dann spricht man halt darüber. Oder ich komme wieder und dann sagt er, wie war der Urlaub? Ne? So, oder wir tauschen uns mal aus, essen gehen. Was isst man, was isst er gerne, was esse ich gerne? So alltägliche Sachen. So, und dann geht's natürlich auch an Punkte, wo er dann nach außen quasi Hilfe braucht, mal Kontakt da aufnehmen oder Kontakt da aufnehmen oder auch mal eine Meinung hören. Ja, er ist ja nur in einem abgeschotteten Raum, und auch er muss sich ja Meinungen bilden. So, und dann verstehe ich das sicherlich so, dass er mich auch schon mal fragt, ich habe dieses oder jenes Problem, wie würden Sie das für sich entscheiden? Ja, so, um sich dann selbst eine Meinung zu bilden. Ja, und als Ehrenamtler hat er natürlich eine Vertrauensperson, wo er sicher sein kann, das steht nicht, wenn ich das jetzt gesagt habe, 5 Minuten später in der Akte.
Wie oft treffen Sie sich? Nach feste Zeiten oder nach Bedarf? Sagen Sie, ich muss mal schnell den Herrn Sander sprechen?
Alle 14-tägig gekommen. Ja, wir haben auch dann beim Besuch den nächsten Termin abgesprochen, ja, damit er also auch 14 Tage vorher schon wusste, an dem Tag um die Uhrzeit komme ich. Und ich habe auch in der Regel versucht, in der Besuchsabteilung den Termin dann schon festzuklopfen, damit für alle Seiten klar war, da ist was. Wenn mal wirklich was dazwischen gekommen ist, ich glaube, ist einmal passiert, dann rufe ich auch in der Besuchsabteilung an und sage, ich kann nicht kommen, informieren Sie doch bitte den Inhaftierten, dass ich nicht kommen kann. Inwieweit das dann umgesetzt wird, weiß ich nicht. Aber ich versuche zumindest eine Verlässlichkeit für den Gefangenen herzustellen.
Was geben Ihnen als Ehrenamtlichen denn diese Gespräche? Ein gutes Ehrenamt funktioniert ja so, dass beide Seiten was davon haben. Ne? Sie haben den Inhaftierter, den guten Gesprächspartner, die Verlässlichkeit, das Zuhören, Hilfe auch in praktischen Dingen. Was ziehen Sie für sich daraus, aus dem Kontakt, aus den Gesprächen?
Ja, einmal führt man natürlich gute Gespräche. Zum anderen lernt man eine Welt kennen, die man draußen eigentlich nicht kennt. Ja, es sind also viele Besonderheiten in der Justizvollzugsanstalt, die nicht so sind, als wenn ich mir eine Fernsehsendung über eine JVA angucke. Das ist kein Hotel. Das ist hier wirklich Aufgabe der Selbstbestimmung. Hier gibt es starke, festgeschriebene Regeln, wonach die Insassen arbeiten und leben müssen. So, das muss man auch erstmal mitnehmen, das muss man auch mal verarbeiten, das muss man auch verinnerlichen, um dann eben auch sein Bewusstsein darauf zu schärfen. So, gibt Sachen, die verstehe ich, gibt manche Sachen, wo ich dann schon mal sage, muss das unbedingt sein? Ja, so, und da kommen dann auch enge Gespräche mit dem Seelsorger, der ja nun tagtäglich hier in der Anstalt ist, wo man sich mal abstimmt und sagt, wie sieht das aus, muss das sein? Ist das jetzt anstaltsbedingt notwendig oder ist es Schikane? Weil ich kann das von meiner Person nicht her entscheiden. Ja, und da muss man sich dann eben halt abstimmen und muss dann auch einen recht engen Kontakt haben.
Vielleicht nehmen wir mal den Herrn Böller ins Gespräch. Sie suchen also aus, welcher Inhaftierter einen ehrenamtlichen Begleiter bekommen kann. Ich stelle mir vor, dass es nicht für jeden auch einen Ehrenamtlichen gibt oder nicht jeder möchte. Oder wie ist da so die Situation?
Ja, also ich mache mir vorher Gedanken, wer würde zu wem passen. Also Inhaftierte sprechen mich an oder ich nehme einen Inhaftierten wahr, wo ich denke, der braucht wirklich einen Kontakt draußen. Der ist sehr einsam zum Beispiel oder er braucht einfach auch vielleicht ein paar praktische Hilfestellungen, aber meistens ist die Einsamkeit, die ihn schwer wiegt. Und dann versuche ich zu überlegen, welcher Ehrenamtliche von denen, die ich kenne, passt. Das spreche ich dann aber auch mit der Frau Barth ab, die hier für Ehrenamtliche zuständig ist von Seiten der Anstalt. Also ich bin da kein Alleinläufer, sondern das wird alles mit der Zuständigen in der Anstalt koordiniert. Und es können ja auch Ehrenamtliche direkt über die Anstalt Ehrenamtliche sein, gar nicht über den katholischen oder evangelischen Verein, sondern sie können sich direkt hier an die Anstalt wenden. Aber die Vermittlung läuft auch stark über mich, weil ich ja mit vielen Inhaftierten auch Kontakt habe. Aber es gibt auch manchmal Sozialarbeiterinnen, die den Hinweis geben, da wären ehrenamtlichen Kontakt gut. Also da arbeiten schon auch alle Dienste so zusammen. Und deshalb ist es nicht nur, ich bin da kein Einzelkämpfer hier, was die Vermittlung von Ehrenamt angeht, sondern ich bin auch hier vernetzt in der Anstalt.
Gibt es denn genug Ehrenamtliche?
Nein. Also wir könnten wirklich noch mehr, wirklich mehr gebrauchen. Wir hatten jetzt durch Corona natürlich auch eine Pause in der Schulung. Vielleicht kurz gesagt, wir machen eine Schulung für Ehrenamtliche, weil wir der Auffassung sind, das ist eine Aufgabe. Da muss man ein bisschen Hintergrund haben, vorbereitet sein. Und uns ist auch wichtig, dass die Ehrenamtlichen nicht alleine bleiben in ihrer Tätigkeit. Also die Rückkopplung an den Verein oder auch an die Seelsorger ist doch auch wichtig, dass man da in ständigen Austausch ist. sodass Ehrenamtliche da nicht alleine sind in ihrer Aufgabe. Aber wir können wirklich noch einige gebrauchen, die bereit sind, hier hinzukommen. Es sind manche Inhaftierte, die, wo ich leider sagen muss, wir haben zurzeit keinen, der Kapazitäten hat.
Die aber selber gerne jemanden haben möchten.
Ja, also der Bedarf ist höher als das, was wir anbieten können.
Sie sind ja Seelsorger hier in der JVA, wenn man sich das mal konkret vorstellen möchte. Was bedeutet das? Wie machen Sie Seelsorge hier mit den Inhaftierten?
Ja, also was bedeutet das? Es ist natürlich wichtig, dass vor allen Dingen die Inhaftierten eine Ansprechperson haben, mit meinem evangelischen Kollegen zusammen, also zwei Ansprechpersonen hier in Remscheid, wo Vertraulichkeit gewährleistet ist. Weil alles, was man hier tut und sagt, ist blitzschnell in neue Vorgänge übersetzt, wird in die Akten aufgenommen, während das Gespräch mit dem Seelsorger wirklich eine Sache ist, die keinerlei direkte vollzugliche Konsequenzen hat. Mhm. Und das gibt natürlich Raum, wirklich das, was einen wirklich bedrückt, auch frei zu äußern. Und dieser Raum ist für die Inhaftierten auch sehr wichtig. Da wird auch rege von Gebrauch gemacht und da geht es um die verschiedensten Themen, die dann im vertraulichen Gespräch besprochen werden.
Ich stelle mir vor, dass der Redebedarf da größer ist, als Sie den vielleicht manchmal auch zeitlich abdecken können, oder? Sind dann die Ehrenamtlichen da eine Ergänzung auch zu der Arbeit, oder wie kann man sich das im Zusammenspiel vorstellen?
Ja, also von meiner Arbeit her ist es so, die Inhaftierten können Anträge an mich schreiben, dass sie mich sprechen wollen, oder ich mache neue Termine mit Inhaftierten aus. Das ist so dieser eine Bereich. Wo die Ergänzung durch die Ehrenamtlichen vor allen Dingen drin besteht, ist, dass man jemanden hat, der wirklich von draußen kommt, der sonst nicht in diesem Betrieb ist. Ich bin zwar auch nicht so in diesem Betrieb einbezogen, weil ich nicht in das hierarchische System der Anstalt selber gehöre, sondern so eine Art Libero bin. Aber trotzdem bin ich natürlich auch hier in dem Betrieb vernetzt, während der Ehrenamtliche noch mal mehr Abstand hat und noch mehr für die Welt draußen steht, so möchte ich es mal sagen.
Würden Sie das auch so sehen? Mit welchen Anliegen, wenn Sie was bedrückt, wann würden Sie sagen, ach, das muss ich mit dem Herrn Sander besprechen und das bespreche ich lieber mit dem Herrn Böller?
Ich habe ja eingangs gesagt, ich bin ziemlich gut durchstrukturiert. Ich habe, wie gesagt, wir sprechen circa jede zwei Wochen mal miteinander für so eine Dreiviertelstunde. Und der Sander, jetzt ist ja durch Corona ziemlich schwierig geworden, jetzt machen wir das so, dass wir viel telefonieren oder auch skypen. Das funktioniert bei mir, vielleicht bei anderen nicht so. Und wie ich hatte ja schon mal gesagt, ich kann gut mit den Anstaltsärzten hier, die haben auch eine ärztliche Schweigepflicht, die dürfen auch nichts sagen. Und eben mit der Psychologin, da ist genau das Gleiche. Und das sind eigentlich meine Ansprechpartner hier. Und aus diesen vier Leuten im Ende, oder fünf Leuten, bilde ich mir da meine Meinung und tu dann in dementsprechend agieren im Endeffekt. Und da bin ich immer ganz gut beigefunden. Ist auch schon Beispiel so, der Herr Böller sagt was und da sagt meine Psychologin zu mir, nee, die sieht das ganz anders. Und da muss ich mir dann überlegen, was ich mache. Und die sind unterschiedlich. Bei dem Herrn Sander, wir verstehen uns gut. Ich muss ja irgendwie versuchen, hier ohne Depressionen oder Knastschaden hier wieder rauszukommen. Sonst bringt das ja alles nichts. Wenn ich wieder in Freiheit komme oder resozialisiert wieder in den Offenen gehen sollte irgendwann und ich bin total depressiv oder sowas. Hier sind ja auch sehr viele, die auch Depressionen haben. Das ist eben durch. Und dafür ist das sehr gut, wenn die Seelsorger hier sind und auch die Ehrenamtlichen. Das sehe ich also auch so.
Also Sie fühlen sich da gut betreut und haben den Eindruck, dass Sie da auch gut begleitet werden durch die Zeit? Oder ist Einsamkeit dennoch noch ein großes Thema?
Das ist natürlich auch mal was anderes, wenn Sie mal alle zwei Wochen mit dem Herrn Böller ein Stündchen reden können oder mit dem Herrn Sander alle zwei Wochen oder mal abends eine halbe Stunde skypen können oder mal telefonieren können. Das finde ich gut. Das ist hier in Remscheid sehr gut. Ich war im Kurs in Siegburg, da ist es anders. In Aachen haben mir Kollegen gesagt, in Siegburg ist das auch so mit den Betreuern und so. Aber in Siegburg wird das wohl nicht so richtig gemacht, so intensiv gemacht wie hier oder wie in Aachen, wie ich gehört habe. Also ich finde das gut und ich kann auch eine Zeit lang ohne mir jemanden auskommen. Ne? Aber das ist natürlich immer so eine Phase. Ne? Wenn einer nicht kann, dann kann er eben nicht. Das ist leider so. Ne?
Ja, wir haben ja über diese Länge der Betreuungsphase, haben wir uns irgendwann auch mal, oder ich habe mir überlegt, bin gefragt worden, wäre es möglich, dass man sie anrufen kann? So, und das ist natürlich eine Frage, die geht schon ins Mark. Ich habe dann entschieden, ja, ich lasse mich anrufen. Das heißt, ich lasse dann meine Telefonnummer über die Anstalt freischalten für den Inhaftierten, sodass er auch mal die Möglichkeit hat, ich sag mal, er hat zu bestimmten Zeiten Zugang zu einem Telefon, was im Hafthaus auf dem Gang ist, wo er dann telefonieren kann. Und wenn der Schuh drückt, dann hat er auch mal und kann zum Hörer greifen und sagen, oh, ich habe jetzt das und das Problem. Das Problem werde ich sicherlich dann nicht lösen können, ad hoc, aber er hat zumindest erstmal einen Zuhörer. Ja, anders als wenn er in seinem Haftraum sitzt, guckt die Wände an und versucht, das Problem zu lösen. Auch das ist ein Lösungsansatz. Der bringt zwar nicht die Lösung des Problems, aber die schafft Erleichterung.
Die Intensität des Kontaktes hängt natürlich von den Beteiligten ab. Also ein Ehrenamtlicher, der sagt, der Inhaftierte kann mich anrufen, das ist die Entscheidung ja auch des Ehrenamtlichen. Und manche sagen, nein, das möchte ich nicht. Das finde ich auch wichtig, dass die Ehrenamtlichen bleiben souverän da in der Frage, wie sehr bringe ich mich ein. Sonst wird nachher die Hemmschwelle, ehrenamtlich tätig zu sein, zu hoch, weil wer eine Hand geben will, der gibt eine Hand und muss nicht den ganzen Arm hergeben. So, also diese Klarheit ist eben auch wichtig, wenn ich das Ehrenamt mache, dass ich mir klar darüber werde, wo sind meine Grenzen, was gebe ich ein. Das Thema Nähe und Distanz ist ein ganz wichtiges Thema und deshalb ist auch wichtig diese Schulung und auch Begleitung der Ehrenamtlichen, damit die genau wissen, was ist das, was wirklich zu mir passt, was möchte ich und was möchte ich nicht. Ja, das finde ich auch wichtig. Die Rede sei ja, ja, nein, nein und die Klarheit für den Ehrenamtlichen ist eine sehr wichtige.
Aber ich will einfach das nochmal sagen, es ist ganz wichtig, dass die Inhaftierten das überhaupt wollen im Endeffekt. Das ist zum Beispiel mit Gesprächen mit dem Herrn Böller. Das sind Sachen wie, hier wird Sport angeboten. Es machen aber viele nicht. Ne? Und ich finde, das ist wichtig. Und dass man viel raus, so viel wie möglich an die Luft kommt, wie es angeboten wird. Manche bleiben auf die Zelle und das ist ein Riesenproblem hier. Ne? Nicht von der JVA, die wollen einfach nicht mehr. Ne? Und dafür, da können natürlich so Herr Böller oder Ehrenamtliche die Gefangenen doch ganz gut motivieren vielleicht. Das ist ja die einzige Möglichkeit. Bei mir trifft das jetzt so nicht zu, weil ich bin eigentlich ziemlich viel unterwegs, auch in der JVA hier, ne, was man mir erlaubt. Aber es gibt auch andere, die haben sich aufgegeben und da finde ich das ganz wichtig, dass da Ehrenamtliche reinkommen, um die irgendwie wieder dorthin bekommen, damit die auch, wenn sie rauskommen, ein normales Leben führen können, in Anführungszeichen. Ne. Das ist schwierig.
Dafür vielleicht nochmal ein Beispiel. Wir haben jetzt nächste Woche irgendwann einen Ausführungstermin. Amtlich heißt es immer Ausführung zur Lebenserhaltung. Ja, wo also dann, ne, richtig, oder?
Nicht Lebenserhaltung, sondern
Lebenstüchtigkeit. Lebenstüchtigkeit, Entschuldigung. Ja. So. Das sieht dann so aus, dass der Inhaftierte mit zwei Bediensteten dann ausgeführt wird in eine Stadt, wo er dann was unternehmen kann. So, dieses Thema hatten wir auch. Nächste Woche haben wir das auch nochmal. Ich habe es dann so gestaltet, wo wir uns dann gemeinsam überlegt haben, was wollen wir denn? Oder wo will der Inhaftierte denn hin? Was möchte er denn gerne machen? So, dann war mal Köln die Rede oder war mal Münster die Rede, wo ich dann hergehe als Ehrenamtler, schreibe den Tourismusverband an und sage, ich bin Betreuer, wir möchten gerne Münster kennenlernen. schick uns mal Unterlagen und schick die bitte in die Haftanstalt. So, und dann kriegt der Inhaftierte eben halt einen ganzen Umschlag mit Unterlagen. Dann kann er sich schon mal gedanklich darauf vorbereiten und organisieren und strukturieren, was möchte ich denn in Münster machen. So, formal sieht dann der Ablauf so aus, dass er mit zwei Bediensteten in Zivil dahin fährt. Er hat Zivilsachen an und kann dann in der Stadt das machen, was er sich so vorgenommen oder geplant hat. Gespräche zwischen Bediensteten und Inhaftierten sind dann relativ beschränkt. Und dann kommt immer die Frage, lieber ehrenamtlicher Betreuer, ich habe da Münster, gehst du mit? Ja, dann habe ich wenigstens einen Gesprächspartner. So, und wir haben das also jetzt schon mal gemacht. Natürlich, die Bediensteten laufen dann ein paar Meter hinter uns. Da haben wir eigentlich auch gar nichts mit zu tun. Und wir machen halt unseren Spaziergang. Wir gucken hier, wir gucken da. Wir tauschen mal Meinungen aus. Wir erzählen uns, was gibt es Neues? Weil hinter den Mauern kriegt man nicht alles mit.
Sie beide engagieren sich ja in einem Verein, Brücken bauen. Heißt der Verein
katholischer? Ja, der heißt katholischer Gefängnisverein Bergisch Land e.V.
Und mit dem trägt das Schlagwort, das habe ich mir so gemerkt. Ja, genau, ja, das ist ja
eben
auch
halt
nicht
die Brücke. Und das, genau. das ist also das Sinnbild auch, die Brücke von der geschlossenen Anstalt in die Freiheit. Das wollen wir damit tun. Ja. Und dieses Thema nehmen wir natürlich auch sehr ernst. Wir haben auch eine Pflege für uns selbst, also die Ehrenamtlichen eine Pflege für sich selbst. Das heißt, ich habe auch regelmäßig Weiterbildungsveranstaltungen, wo auch das Thema wieder Nähe und Distanz geht. Ich habe auch Möglichkeiten, mit anderen Ehrenamtlichen oder mit dem Seelsorger Kontakt aufzunehmen, zu sagen, ich habe jetzt dieses oder jenes Problem, ich bin hier oder darauf angesprochen worden, wie siehst du das denn? Lehne ich mich jetzt schon zu weit aus dem Fenster raus, weil ich mache das auch nicht nach Gutsherrenart, sondern ich stimme mich da auch ab.
Ja, Herr Sander und ich sind da im Vorstand in dem Verein und dann sei auch ein kurzer Werbeblock erlaubt. Also die Empfehlung, mal im Internet nachzuschauen unter katholischer Gefängnisverein fürs Bergische Land e.V. Da haben wir unsere Website und da kann man auch weitere Informationen bekommen, auch wie man Kontakt bekommt. Also herzliche Einladung, sich da auch kundig zu machen und zu uns zu stoßen. Wir machen immer wieder auch Schulungen für Ehrenamtliche. Im Moment läuft eine. Und man hätte es sehen müssen, wir hatten letzte Woche hatten wir ein Treffen der Schulungsteilnehmer mit Inhaftierten hier in Remscheid und wie begeistert beide Seiten waren von dieser Begegnung. Ja, das hat also vor allen Dingen Inhaftierten hat es unheimlich gut getan, dass einfach Leute von draußen kamen und mit ihnen eine Stunde geredet haben. Und wenn man das erlebt, ja, das ist wirklich etwas sehr Kostbares. Deshalb, also das ist jetzt der Werbeblock. Schauen Sie sich die Website an und
Dann ergänze ich den jetzt noch, dann schauen Sie sich auch die Fotos an. Da sind nämlich auch eine ganze Menge Fotos vom Inneren der Haftanstalt drin, wo man sonst nicht hingucken kann.
Ja.
Haben Sie das Gefühl, da muss noch viel mehr sich tun, noch viel mehr sich engagieren oder auch von anderen Seiten vielleicht, dass Einsamkeit in den JVAs
es ist
nicht mehr so ein Thema, wird wahrscheinlich ja immer ein Thema sein, ja. Aber
und es ist ja so, dass in der Öffentlichkeit wird überwiegend wahrgenommen die Tat, die Verurteilung und die Haftzeit selber, die wird kaum noch registriert. Und da finden aber unter Umständen Jahre statt, wo auch viel geschieht. Aber das ist eben auch wichtig, dass die Öffentlichkeit sich auch für die Haft selber interessiert. Und es ist einfach so, dass man denkt, ja, wenn er inhaftiert ist, ist das Problem gelöst irgendwie oder wird dann weggeschoben. Nein, es sind Menschen, die den Weg finden wollen, auch wieder ins normale Leben, in die Gesellschaft. Und dazu müssen eben, muss die Gesellschaft, muss die Öffentlichkeit auch offen sein und auch Kontaktmöglichkeiten schaffen.
Vielen Dank an Sie drei. Das war Caritox, heute aus der Justizvollzugsanstalt Remscheid. Vielen Dank an den Ehrenamtlichen Ulrich Sander, an den Seelsorger Martin Böller und an den Inhaftierten für ihre Bereitschaft, so offen mit uns zu sprechen. Ich bin Pia Klinkhammer, Pressereferentin beim Caritasverband und sage Tschüss für heute. Dankeschön Ihnen.
Danke auch.
Ja, Wiedersehen.
Sie hörten Caritalks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen. Caritas.